Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Herzlich willkommen zu Zip FM vom 4. Februar 2014. Die heutige Ausgabe wurde von Radio Dreieckland zusammengestellt und am Mikrofon begrüßt euch Johanna mit folgenden Themen. Sicherheitskonferenz München, Inhalte und Gaukrede. Extremismusklausel weg, alles gut? Und wie können Städte der Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg angemessen gedenken? Das Beispiel Nordhausen in Thüringen. Vom 31. Januar bis zum 2. Februar 2014 fand die 50. Sicherheitskonferenz in München statt. Nachdem schon Angela Merkel vor einigen Tagen von Freiheiten und Sicherheiten der Bundesrepublik gesprochen hatte, sprach sich Bundespräsident Gauck dafür aus, die wegen der deutschen Vergangenheit bisher ausgeübte militärische Zurückhaltung aufzugeben. Jetzt sei eine aktivere Rolle nötig. Und eine große deutsche Tageszeitung jubelt, nun endlich würde Deutschland erwachsen. Radio Lora München hat darüber mit Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung gesprochen.
Es ist ja nicht so, dass die Sicherheitskonferenz nicht schon immer so ein Hort von reaktionärer militärpolitischer Elitentreffen wäre. Aber dieses Jahr war auf verschiedenen Ebenen, fand ich, schon besonders unappetitlich. Kann man einfach auch schon mal daran sehen, welche Leute da dieser Konferenzleiter Wolfgang Ischinger so eingeladen hatte. Da war zum Beispiel dann einmal mit Vitali Klitschko natürlich gerade die Person geladen, die gerade an vorderster Front in Anführungszeichen daran arbeitet, eine gewählte Regierung in der Ukraine, zum Teil auch eben militant mit den Protesten zu stürzen. Da auch mit der Oligarchenpartei von Timoschenko ungeachtet aller Probleme da gemeinsame Sache macht und vor allem Svoboda, also einer neofaschistischen Partei, zusammenarbeitet, die ihrerseits bei dem Protestplatz Maidan in Kiew frei von linken Gewerkschaftern und linken Studenten geprügelt hat. Also das ist auch ein ganz übles Konglomerat, wo sich Ischinger als Konferenzleiter der Sicherheitskonferenz jedes Jahr eigentlich auch klar auf so einer richtig reaktionären Hardliner-Position befindet, wen er einlädt. Bei Klitschko ist es relativ klar, warum die deutschen und europäischen Eliten den so stark befürworten. Faktisch ist dessen Partei UDA ein Geschöpf der Konrad-Adenauer-Stiftung, wird seit Jahren massiv finanziert mit Geldern der konservativen Europäischen Volkspartei. Also wirklich ein übles Konglomerat. Und die Sicherheitskonferenz hat natürlich hier Klitschko auch versucht, sagen wir mal, den Rücken zu stärken und ihm auch so eine versammelte Unterstützung des Westens zu garantieren, mündet er jetzt ja schon in Gelder, die freigemacht werden. Das ist eine von den ganz problematischen Aspekten bei der SICO. Eine zweite, die man ganz kurz vielleicht ansprechen kann, ist der Ehrengast Henry Kissinger. Henry Kissinger ist aus mehreren Gründen eine Unverschämtheit einzuladen. Der eine ist ja weitgehend bekannt. Henry Kissinger ist natürlich ein ausgewiesener Kriegsverbrecher. War in seiner Zeit als nationaler Sicherheitsberater der USA und als Außenminister an massivsten Menschenrechtsverletzungen beteiligt, unter anderem auch ganz wesentlich involviert in den Sturz der sozialistischen Allende-Regierung 73 etc. etc.
Weiter mit den Unappetitlichkeiten. Also uns ist besonders auch aufgestoßen die wunderbare Begrüßung unseres Bundespräsidenten. Das wäre gleich mal der nächste Punkt.
Genau, das war die Hauptfunktion dieses Jahr. Diese Sicherheitskonferenz hat ja zwei wesentliche Funktionen. Einmal wird manchmal, wenn es innerimperialistische Konflikte gibt, da relativ Tacheles geredet. Wenn man an die schweren US-deutschen Konflikte, zum Beispiel 2-3 denkt oder sowas. Oder aber, und das war dieses Jahr, stand es im Zentrum, es ist die Bühne, wo im Vorfeld schon lang zusammengezimmerter und sich herausgebildeter Elitenkonsens einer breiteren Bevölkerung sozusagen nahegebracht und eingehämmert wird, was denn eigentlich jetzt in Zukunft so ansteht. Und da war natürlich Gauck als Bundespräsident mit seiner Eröffnungsrede, war wirklich sehr, sehr, sehr unappetitlich. Im Kern geht es um eine Debatte, wo gefordert wird, Deutschland müsse einer angeblich vorherrschenden kulturmilitärischen Zurückhaltung eine Absage erteilen zugunsten einer verantwortungsbasierten Handlungsweise, die sich häufiger einmischt in Außenbeziehungen und das eben nicht nur diplomatisch, entwicklungspolitisch oder sonst wie, sondern auch militärisch. Das ist die Argumentationslinie, auf der schon seit einiger Zeit versucht wird, so eine neue deutsche militärische Weltmachtambition der Öffentlichkeit schmackhaft zu machen. Mhm. Deutschland sei ökonomisch stark, mächtig und dürfe deswegen auch seiner militärischen Verantwortung sich nicht entziehen.
Zwei Anmerkungen von mir dazu. Also einmal finde ich es auch besonders pikant, dass 100 Jahre nach Beginn des immerhin von Deutschland begonnenen Ersten Weltkriegs so argumentiert wird und so gesprochen wird. Und zum anderen, weil Sie das auch gerade sagten, natürlich, wir expandieren und unsere neuen Märkte und die sichern wir dann militärisch auch gleich ab.
Genau. Das wird natürlich alles ein bisschen anders verpackt, aber wenn man sich die Reden ganz genau angeschaut hat, dann ist es natürlich schon genau in die Richtung. Dass GAU ausgewählt wurde in dem Zusammenhang, ist ja kein Zufall. Das Erste, was man wissen muss, ist, diese ganze neue Militärargumentation oder Verantwortungsrhetorik, die wurde relativ prominent vorbereitet in einem Forum von 50 Außen- und Sicherheitspolitikern, die von Stiftung Wissenschaft und Politik und German Marshall Fund so etwa ein Jahr zusammengesteckt wurden. Und die haben dann ein Papier eben veröffentlicht im September 2013, Neue Macht, Neue Verantwortung, wo diese gesamte Figur dann das erste Mal richtig massiv auftrat. Das hat dann Gauck in seiner Rede zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2013 schon aufgenommen. Manche werden sich erinnern, als er meinte, er wolle nicht, dass Deutschland sich klein macht. Das war sozusagen auch aus diesen Debatten schon raus. Was Wolfgang Ischinger als Leiter der Sicherheitskonferenz dann gleich draus gemacht hat aus der Rede, war genau das, was Gauck auch intendierte. Ischinger hat dann auf der Kolumne der Sicherheitskonferenz selber einen Artikel geschrieben und zu Gaucks Satz, dass sich Deutschland da nicht klein machen dürfe, so interpretiert, Zitat, war das eine Absage an die überstrapazierte sogenannte Kultur der militärischen Zurückhaltung. Und dann kommt er natürlich, ja genau, das war. Also auch da sieht man wieder, Ischinger ist kein neutraler Konferenzleiter, sondern er moderiert und versucht diese Debatten in seine durchaus reaktionäre Richtung.
Ja, manipuliert da auch ganz schön, ja.
Wenn wir jetzt in die Reden selber zu diesem Kontext gehen, dann fällt es erstmal auf, dass Gauck hier einsteigt mit einem ganz wesentlichen Element, nämlich dieser Floskel, Zitat 1 gleich vorweg, dies ist ein gutes Deutschland, das Beste, das wir kennen. Und das ist ein wesentliches Stilmittel von ihm, aber auch von diesen ganzen Elitendebatten, das heutige vermeintlich gute Deutschland abzusetzen von dem nationalsozialistischen oder dem preußischen zum Beispiel Deutschland, um daraus natürlich auch sagen zu können, die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Krieg, das, was diese Eliten als völlig überholten Pazifismus bezeichnen und sonst was, mit dem müsse jetzt gebrochen werden. Deutschland ist nicht mehr so und damit eigentlich auch so eine Schlussstrichdebatte reaktionärster Art und Form. Und erst auf dieser Grundlage entwickelt dann Gauck in seiner Rede dieses Argumentationskonstrukt, naja, und wenn wir jetzt gut sind, dann sind wir auch aufgerufen, uns stärker einzubringen. Und er sagt das sowohl humanitär als auch sicherheitspolitisch. Und das gehört dann auch immer noch dazu, das schließe eben dann auch den häufigeren Einsatz militärischer Gewalt seitens Deutschlands ein. Das ist also jetzt sozusagen die zentrale Botschaft, die uns da versucht wurde, in München einzuhämmern. Und das ist auch wesentlich aus Sicht der Eliten, dass das dort gemacht wurde. Weil es kam ja kurz vor der Sicherheitskonferenz in Umfragen raus, dass etwa 75% der deutschen Bevölkerung gegen eine Ausweitung deutscher Militäraktivitäten sind im Ausland. Und diese ganze Veranstaltung hatte im Wesentlichen natürlich das Ziel, sagen wir mal, ein Sinnkonstrukt der Bevölkerung zu bringen, um diese 75% möglichst weit in eine aus Sicht der Eliten bessere Richtung zu bringen.
Das ist jetzt diese reaktionäre Gruppe, von der man das gewöhnt ist, wobei die sich immer steigernde Ausdrucksweise und auch das Selbstbewusstsein, mit dem das vorgetragen wird, natürlich zunimmt. Aber Herr Özdemir stößt in das gleiche Horn, sodass man sich fragt, bei welcher Partei war der Mann nochmal? Was ich wirklich so erschreckend finde, ist, dass auch Parteien, die nicht in dieser Ecke steckten, in diesem nationalen Hochgefühl anscheinend, muss es wohl sein, da munter auch mitmachen.
Ja, also mir macht das tatsächlich Sorgen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ich glaube, deswegen war es auch übrigens wirklich wichtig, dass die Demo dieses Jahr auch richtig gut war und viele Leute da waren. Aber das Schlimme ist ja, die Grünen habe ich ja schon lange abgeschrieben. Sie mir sowas sagt irgendwie, der ja im German Marshall Fund saß, nachdem er wegen Korruption aufgeflogen ist. Das wundert mich jetzt nicht so stark, aber zum Beispiel, ich habe ja dieses wesentliche Vorbereitungspapier Neue Macht, Neue Verantwortung angesprochen. Da hat unter anderem auch ein Liebig von der Linkspartei, der jetzt neuer Obmann im Auswärtigen Ausschuss ist, seine Partei mitgewirkt. Meinte natürlich, er hätte da seine anderweitigen kritischen und sonst was Positionen einbringen können. Letztendlich standen aber alle 50 Personen darunter unter diesem Papier. Das heißt, da lassen sich viele auch leider zum Teil, bei Linkspartei wirklich nur zum Teil, aber auch aus diesem Eck natürlich einpacken und für so einen Elitenkonsens im Glauben, man dürfe da am Tisch der Mächtigen seine eigene Meinung sagen, mit einpacken, was ich für absolut fatal halte, statt zusammen mit den Genossinnen gegen diese Geschichte zu demonstrieren. Was ich auch noch ganz schlimm fand, ist, dass es in den Massenmedien, wenn ich es mal sagen würde, ich zumindest nicht einen wirklich kritischen Kommentar gefunden habe. Nicht einen einzigen. Wenn Kritik kam an diesem ganzen Vorstoß, wie ich ihn mal nennen würde, dann höchstens in so eine Richtung, dass nun diese Aussagen an die Verbündeten und so weiter, man werde sich mehr engagieren, auch wirklich substanziell unterfüttert gehören. Wir müssen jetzt wirklich Soldaten schicken. Das war die einzige Kritik oder die Bedenken, die hauptsächlich gemacht wurden. Im Gegenteil, es wurde zum Teil regelrecht euphorisch als machtpolitischen Befreiungsschlag Deutschlands, das nun erwachsen, geläutert und sonst was seinen normalen Platz einnimmt.
Breite Front für deutsche Militäreinsätze. Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung über die 50. Münchner Sicherheitskonferenz, die am vergangenen Sonntag zu Ende ging. Die im Interview angesprochene Rede, mit der Bundespräsident Gauck die SIKO eröffnet hatte, hat Pi-Radio auf die Kernthesen zusammengefasst.
Freitag, 31. Januar 2014. München, Bayerischer Hof. Der Bundespräsident eröffnet die Münchner Sicherheitskonferenz, die ehemalige Wehrtechnische Tagung.
Deutschland. Deutschland. Deutschlands. Deutschland. 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 Deutschland, 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 Deutschlands, Deutschland, 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 Deutschlands, Deutschland, 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 die Bundesrepublik. Ein Codewort. Deutschland, 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 Deutschlands, Deutschland, 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 Deutschland. Deutschland, Deutschlands, Deutschlands, Deutschland.
»44-mal Deutschland in 20 Minuten«. Ihr hörtet eine Zusammenfassung der Rede von Bundespräsident Gauck, gestaltet von Pi-Radio. Am 31. Januar verkündeten die Bundesfamilienministerin und der Bundesinnenminister unisono die Abschaffung der Extremismusklausel auf Bundesebene. Seit 2011 wurden mit diesem Instrument Initiativen und Projektträger, die Fördergelder für demokratiefördernde und Antirechtsarbeit bezogen, verpflichtet, ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung abzugeben. Mit Zuwendungsbescheiden und Begleitschreiben werde von nun an hingewiesen, Zitat, dass niemand mit Steuermitteln unterstützt wird, der sich nicht auf dem Boden des Grundgesetzes bewegt. Zitat Ende. Radio Blau hat mit Frank Schubert vom Verein Engagierte Wissenschaft, Forum Kritische Rechtsextremismusforschung gefragt, ob das nun einen Erfolg darstellt.
Die Klausel, dass man also extra so ein Schriftstück unterschreiben muss, das war ja im hohen Maße Symbolpolitik, was ja auch durchaus effektiv war. Also es hat zum einen natürlich diesen ganzen Unsinn, der mit diesem Extremismusmodell verbunden ist, hat dem eine gewisse Öffentlichkeit verschafft. Gleichzeitig hatte es aber auch den Effekt, wo man jetzt spekulieren kann, ob das tatsächlich so beabsichtigt war, dass es natürlich auch Zerwürfnisse gab zwischen einem Teil der Zivilgesellschaft, der zähneknirschend das mitgemacht hat, vielleicht auch mitmachen musste, und einem anderen Teil der Zivilgesellschaft oder Anti- Rechtslandschaft, dem das zu weit ging. Insofern ist es schon gut, dass das jetzt wieder zurückgedreht wird. Man kann sich auch freuen, dass der Eintritt der Sozialdemokraten die Regierung zumindest in der Hinsicht so ein bisschen was gebracht hat, auch wenn es letztendlich nur ein Zurückdrehen ist auf den Zustand, den es vorher gab. Und sie musste sich natürlich, also die neue Familienministerin, jetzt auch mit dem Innenminister, mit dem wieder neuen Innenminister de Maizière irgendwie einigen, weil das Innenministerium gibt ja auch einen Teil dieser Gelder aus. Und es wäre jetzt natürlich wirklich ein bisschen komisch gewesen, wenn die wiederum irgendwie die Klausel beibehalten hätten und die anderen nicht. Insofern haben sie jetzt irgendwie einen Kompromiss gefunden, so könnte man es irgendwie deuten, wo eben dann halt nochmal explizit auf dieses mit den beiden Beinen irgendwo stehen, darauf hingewiesen wird. Aber was das halt konkret heißt, wie denn jetzt festgestellt werden kann, ab wann man diesen schönen Boden verlässt und zum Extremisten wird.
Mit einem Bein?
Das ist halt ja völlig unklar, wem es zukommt, das zu entscheiden. Also letztendlich wird ja immer auf den Verfassungsschutz darauf hingewiesen, der da schöne Berichte schreibt, wo dem man das eventuell dann als brave Zivilgesellschaftsinitiative entnehmen kann, mit wem man da besser nicht kooperieren sollte. Aber welchen Stellenwert gerade die Angaben des Verfassungsschutzes haben, der wird ja zu Recht seit Bekanntwerden NSU wieder stärker hinterfragt und kritisiert. Also letztendlich ist es viel politisches Gerede und es ist, glaube ich, in den ganzen Jahren, wo es jetzt diese Extremismusklausel gab, gab es nicht einen Fall, wo irgendwie von irgendjemandem Geld zurückgefordert wurde, weil er komische Kooperationen eingeht, was eventuell daran liegt, dass viele Leute sich natürlich von dem Programm eh abgewendet haben oder mit denen noch nie was zu tun hatten. Aber es zeigt, dass es in gewisser Hinsicht zumindest ein zahnloser Tiger war, auch wenn man mit dem natürlich immer schön drohen kann und die Diskurslandschaft ordnen.
Wie kritisch sollten denn Initiativen sein können gegenüber ihrem Geldgeber, also gegenüber dem Staat?
Naja, da kommt man auf diese schöne Sache mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu sprechen, auf die man sich halt verpflichten soll. Das ist halt auch so eine sehr schöne Lehrformel, wo es so ein paar Angaben gibt, was darunter zu verstehen ist. Irgendwie Einhaltung der Menschenrechte, Gewaltenteilung, Parlamentarismus. Aber da steht halt nicht, dass man nicht den Staat oder aktuelle Regierungspolitiken nicht kritisieren darf. Im Gegenteil. Also viele der Initiativen beschäftigen sich ja jetzt auch weniger in der Auseinandersetzung mit Nazi-Nazis, sondern gehen halt auch vor gegen menschenfeindliche, rassistische, andere diskriminierende Einstellungen bei Gruppen, die jetzt keine expliziten Nazis sind. Sie kritisieren sozusagen die, in Anführungszeichen, Mitte der Gesellschaft. Das ist deren Aufgabe oder deren selbstgesteckte Aufgabe. Und eigentlich kann es da ja auch keinen Widerspruch geben mit dem, was jetzt freiheitlich-demokratische Grundordnung ist. Es gibt natürlich noch andere Leute, die irgendwie politisch weitergehende Vorstellungen haben, für die sie streiten, in welcher Form auch immer. Und auch das müsste aber bis zur, eben genau, wo die Grenze ist, ist halt auch eine politische Aushandlungssache. Mhm. Also, dass die NPD da jetzt nicht mitmischen sollte wie jeder andere, ist eigentlich klar.
So ein bisschen gab es ja jetzt eine Jubelarie, sage ich mal, in den Medien. Das wurde auch schon in verschiedenen Kommentaren zu diesem Thema gestellt, die Frage, ob es hier so eine Art Anbiederung gibt der Zivilgesellschaft an ihren Geldgeber, an den Staat. Wenn man so diese Jubelarien so ein bisschen bei Wort nimmt, würdest du das ähnlich sehen? Ist das vielleicht ein Punkt, den man irgendwie...
Es wurde halt tatsächlich viel, zumindest symbolisches Porzellan, anzuschlagen zwischen Zivilgesellschaft und Staat und dann nochmal innerhalb der Zivilgesellschaft. Und das wird sich jetzt nur durch diese Ankündigung auf irgendeine Klausel zu verzichten wahrscheinlich nicht so schnell ändern. Da gibt es genug kritische Töne. Ich glaube sogar die Amadeo-Antonio-Stiftung, die ja eigentlich sogar oft Wert gelegt hat auf ein relativ enges Verhältnis so mit diesen staatlichen Geldgebern. Auch die hat sich heute, glaube ich, skeptisch geäußert dazu. Also entscheidender wird zum einen sein, wie sich überhaupt diese Programme weiterentwickeln werden. Also da steht ja noch gar nicht fest, was passieren soll. Es gab jetzt eine kritische Evaluation der Anti-Links-Extremismus-Programme, die wir auch Frau Schröder noch zu verdanken hatten. Die werden hoffentlich einfach abgeschafft oder in irgendwas Sinnvolles verwandelt. Aber da liegt ja noch jenseits so solcher formalen Erklärungen vieles im Argen. Also die jährliche Projektförderung, viel Bürokratie, diese ganzen Initiativen müssen ja viel Schwachsinn machen, der eigentlich nicht zu ihrer Arbeit gehört und so. Also da müsste sich halt noch vieles positiv entwickeln. Insofern sehe ich jetzt auch nicht die Gefahr, dass jetzt die Zivilgesellschaft in Jubelarien nur ausbrechen wird, hoffe ich zumindest.
Dieser Extremismusklausel zugrunde liegt ja im Prinzip ein Verständnis von Gesellschaft, welches eigentlich kritisiert gehört, würde ich sagen. Dieses Verständnis beruht im Prinzip darauf, dass es also extreme Ränder an der Gesellschaft gibt, die für den Verfassungsstaat problematisch sind und deswegen polizeilich irgendwie bekämpft werden müssen. Das wiederum impliziert, dass es auch eine Mitte geben muss, die demzufolge dann unproblematisch ist. Diese Vorstellung ist gesellschaftlich weit verbreitet, könnte man sagen wahrscheinlich, und hört ja mit der Extremismusklausel nicht auf zu existieren. Vor dem Hintergrund, was bringt da überhaupt die Abschaffung dieser Klausel? Also die Initiativen werden möglicherweise weitergegängelt.
Das zum einen, also durch die ganz normale Förderpraxis. Mhm. Also da gibt es ja noch genug andere Wege, wie man auf irgendwie ministeriellem Wege irgendwie unbequeme Positionen abwürgen kann. die weitergehende Frage, wie das ist mit diesem Verständnis von Extremismus, Rand und Mitte. Ich sagte ja, dass eigentlich diese Klausel sogar eine gewisse Chance oder eine gewisse Gelegenheit gebracht hat, das mal irgendwie öffentlich zu thematisieren, was dahinter steht. Leider habe ich so das Gefühl, so richtig durchgedrungen ist man damit nicht, weil es oft ja dann eher so die Kritik war, es ist eben dieser Bekenntniszwang und diese Vorverurteilung von irgendwelchen Initiativen, gegen die sich diese Initiativen zu Recht gewehrt haben. Das damit weitergehende und natürlich ein bisschen abstraktere Problem, diese Einteilung in irgendwie Demokraten und Extremisten, und Extremisten sind die komischen Gestalten am Rand und in der Mitte sind eher die Demokraten, die unproblematisch sind. Ja, ich glaube, das Problem besteht weiter. Das ist einfach sehr wirkungsmächtig, und dagegen schreiben und rufen ja diverse kritische Akteurinnen schon seit längerem an, und das muss einfach weitergehen. Mhm. Aber es ist schwierig.
Frank Schubert vom Verein Engagierte Wissenschaft, Forum Kritische Rechtsextremismusforschung, bewertete die Abschaffung der Extremismusklausel. In Nordhausen soll gemeinsam über das Gedenken an die Luftangriffe diskutiert werden. Kürzlich fand dazu ein Diskussionsforum statt. Eingeladen waren VertreterInnen der Stadt, des Landratsamtes, SchulleiterInnen und das Bündnis gegen Rechtsextremismus in Nordhausen. Eingeladen war aber auch der NPD-Stadtrat. Drei Personen der rechten Szene erschienen demnach auch. Die Diskussion wurde trotz des sensiblen Themas und der Präsenz von Nationalisten geführt. Das Bündnis gegen Rechts in Nordhausen hat die Versammlung im Nachhinein deshalb kritisiert. Und nun haben sich auch die Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora zu Wort gemeldet. Denn die wurden nicht zur Diskussionsrunde eingeladen, obwohl auch das Konzentrationslager Mittelbau von diesem Luftangriff der britischen Luftwaffe betroffen war. Und obwohl sich gerade Gedenkstätten mit dem Thema Nationalsozialismus und einem angemessenen Gedenken daran intensiv auseinandersetzen. Radio Korax hat mit dem Leiter der Gedenkstätte Mittelbau Dora, Dr. Jens Christian Wagner, gesprochen.
Als die Stadt Nordhausen bombardiert wurde 1945, war das ja von der Royal Air Force. Vielleicht können Sie als historischen Abriss kurz erklären, wie dieser Bombenangriff ablief und inwiefern die Voraussetzungen für einen solchen Bombenangriff durch das Konzentrationslager Mittelbau Dora gegeben war?
Ja, also so hundertprozentig wissen wir das noch gar nicht. Es gibt eine Menge von Indizien und noch viel mehr Gerüchte, die seit 1945 in Nordhausen die Runde machen, warum die Stadt denn angegriffen worden sei. In der Tat ist seit 1943 am Rande der Stadt das große unterirdische sogenannte Mittelwerk errichtet worden, wo KZ-Häftlinge die sogenannten Vergeltungswaffen V1 und V2 montieren mussten. Und dieses Werk ist seit dem Frühjahr 1944 durch die alliierte Aufklärung enttarnt worden, und zwar sowohl durch sogenannte Ground Sources, also Agenten vor Ort, Informanten vor Ort, wie die amerikanischen und britischen Geheimdienstberichte das nennen, als auch natürlich durch die Luftaufklärung. Es gibt sehr, sehr detaillierte Luftaufnahmen seit dem Frühjahr 1944, und dann wurde dieses Werk und übrigens auch das gesamte Stadtgebiet von Nordhausen sehr genau beobachtet. Alle 2-3 Wochen wurden Luftaufnahmen gemacht, um zu sehen, was sich dort verändert. Und dann ist im Laufe des Sommers 1944 entschieden worden, mit Luftangriffen gegen die V2-Produktion in Nordhausen vorzugehen. Vorübergehend hat man auch erwogen, den Kohnstein, das ist der Berg, in dem sich dieses unterirdische Raketenwerk befand, diesen Kohnstein zu bombardieren. Allerdings ist den Alliierten völlig klar gewesen, dass das eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, weil der Berg über der Stollenanlage einfach viel zu mächtig war. Und wenn man die Stolleneingänge bombardiert hätte, dann wären sie spätestens nach einer Woche wiederhergestellt gewesen. Deswegen konzentrierte man sich darauf, die Transportwege zu bombardieren. Zum Teil die Eisenbahnlinien an die Westfront, das ist sehr massiv gemacht worden, und dann am Ende tatsächlich dann auch die Stadt Nordhausen selbst, insbesondere der Bahnhof, der ein ganz wichtiger Verkehrsknotenpunkt gewesen ist, nicht nur in strategischer Hinsicht, was die V-Waffenfertigung anbelangt, sondern dann, als der Luftangriff stattfand, auch in taktischer Hinsicht, weil es ein frontnaher Verkehrsknotenpunkt war. Allerdings muss man dazu sagen, diese Bombardierung hat ja erst eine Woche vor dem Einmarsch der Amerikaner stattgefunden, also zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt, als sie eigentlich militärisch, denke ich, nicht mehr nötig gewesen wäre. Das ist ganz offensichtlich Folge einer militärischen Eigendynamik, die sich entwickelt. Sozusagen, da sitzen Militärstrategen und planen monatelang einen Angriff, und dann wird der durchgezogen, selbst wenn die militärische Lage es eigentlich nicht mehr erforderlich macht.
Wir haben also eine Situation, wie sie zum Teil auch ja in Dresden, denke ich, mit Dresden zu vergleichen ist. Also da finden ja auch jährlich um den 13. 14. Februar Gedenken statt an die Opfer der Luftangriffe. Nun bewegt sich ein solches Gedenken immer haarscharf ja eine Balance zwischen dem Gedenken an tatsächliche Zivilopfer und einer ja Überideologisierung der Opferrolle von Deutschen damals. Inwiefern sind Sie der Meinung, dass der Stadt Nordhausen dieser Balanceakt in den letzten Jahren geglückt ist?
Ich würde sagen, der Stadt Nordhausen selbst, also der Stadtverwaltung und den demokratischen Parteien, ist das insoweit einigermaßen gelungen, als das, was an offiziellen Statements von der Oberbürgermeisterin bis vor 2 Jahren und jetzt im vergangenen Jahr vom neuen Oberbürgermeister Dr. C. bei diesen Veranstaltungen an Reden zu hören war, durchaus vernünftig gewesen ist und deutlich gemacht hat, dass es eine kausale Kette sozusagen von Ursache und Wirkung gibt, dass man den Luftangriff auf Nordhausen nicht losgelöst betrachten kann, sondern natürlich historisch kontextualisieren muss, um es etwas salopp zu formulieren oder platt zu formulieren. Wer von Nordhausen spricht, darf von Coventry, von Warschau, von Rotterdam nicht schweigen. Das ist natürlich alles vorausgegangen. Außerdem muss man natürlich auch den Kontext des Konzentrationslagers vor den Stadttoren und der V2-Produktion erwähnen. Das haben wir eben ja gerade schon getan. Insofern denke ich, ist die Stadt Nordhausen da auf einem guten Weg gewesen. Was schiefgelaufen ist bis vor einigen Jahren, war, dass die Veranstaltungen, die von der Stadt organisiert wurden, von Neonazi-Gruppen und von der NPD genutzt wurden, um sich als quasi normale politische Partei im politischen Spektrum Nordhausens zu positionieren. Um es etwas deutlicher zu sagen, dort wurden an einer Gedenkstele für die Opfer des Luftkrieges in Nordhausen, zu denen übrigens auch eine Reihe von KZ-Häftlingen gehörten, die in einer Kaserne in Nordhausen, die nicht als KZ gekennzeichnet war, in den Bomben gestorben sind. Vor dieser Stele wurden Kränze niedergelegt von allen möglichen Parteien und eben auch von der NPD und Freien Kameradschaften. Und das ist lange widerspruchslos und schweigend hingenommen worden. Das geht natürlich nicht, weil Neonazis genau solche Veranstaltungen, gerade wenn es um tatsächliche oder vermeintliche deutsche Opfer geht, für sich vereinnahmen, für ihren Geschichtsrevisionismus, sie sich gleichzeitig damit salonfähig machen und natürlich dann auch noch die NS-Opfer auf diese Weise verhöhnen. Das geht gar nicht. Und da hat lange niemand etwas dagegen gesagt. Dann hat es vor 2 Jahren eine große Podiumsdiskussion in Nordhausen gegeben mit der Oberbürgermeisterin, mit dem katholischen Pfarrer. Ich war mit dabei und noch einige andere. 300 Nordhäuserinnen und Nordhäuser haben daran teilgenommen. Das war wirklich ein sehr lebhafter, demokratischer Diskurs, der da geführt wurde. Und an diesem Abend schälte sich doch konsensual die Meinung heraus, dass das nicht länger widerspruchslos hingenommen werden kann, dass Neonazis diese städtische Veranstaltung für sich instrumentalisieren. Und dann hat meines Erachtens die Bürgermeisterin am nächsten Tag, als diese Gedenkveranstaltung stattfand, das war 2012, das einzig Richtige getan. Sie hat nämlich den Kranz der Neonazis demonstrativ entfernt und dem NPD-Stadtrat in die Hände gedrückt, der daraufhin völlig ausgeflippt ist und die Bürgermeisterin tätlich angegriffen hat und dann von der Polizei abgeführt wurde. Das war damals ein Eklat, der über Nordhausen heraus für Schlagzeilen gesorgt hat und der deutlich gemacht hat, dass Nordhausen ein veritables Problem mit Nazis hat. Und ein solches Problem bekommt man nicht weg, indem man es verharmlost oder indem man es verschweigt, sondern man muss es schon offensiv benennen und sich offensiv dann auch damit auseinandersetzen.
Ja, das ist ein Grund, den Sie gerade genannt haben, auf meine folgende Frage, vielleicht noch ein paar mehr. Weshalb ist es denn in der Stadt, denken Sie Ihrer Meinung nach, heute noch wichtig, an die Luftangriffe zu erinnern? Beziehungsweise was soll und kann dieses Gedenken Ihrer Meinung nach bringen?
Naja, nun zunächst einmal ist es ein Bedürfnis vieler Nordhäuserinnen und Nordhäuser, die Angehörige in diesen Luftangriffen verloren haben, ihre eigenen Angehörigen zu gedenken. Und das muss man ernst nehmen. Zum anderen ist es, denke ich, unsere Pflicht, die zu würdigen, die tatsächlich als Unschuldige in diesen Luftangriffen starben, zum Beispiel die KZ-Häftlinge in der Nordhäuser-Bölke-Kaserne, aber auch viele Deutsche, wenngleich man gleichzeitig immer wieder darauf hinweisen muss, dass natürlich der Zweite Weltkrieg von Deutschland ausgegangen ist und dass diese Luftangriffe, so zynisch das auch klingen mag, letzten Endes dazu beigetragen haben, dass Deutschland vom Nationalsozialismus befreit wurde.
Gedenken an Luftangriffe in deutschen Städten. Ihr hörtet dazu Jens Christian Wagner, Leiter der Gedenkstätte Mittelbau Dora. Und damit geht ZIP-FM zu Ende. Ihr hörtet die Ausgabe vom 4. Februar, zusammengestellt von Radio Dreieckland. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna. Die hier gekürzten Beiträge könnt ihr in voller Länge nachhören unter freie-radios.net.